Der Furry FM Sarkatzmus. Die Show, die nicht auf den Hund gekommen ist. Mit eurer Gastgeberin, Lelo.
Willkommen zum 13. Sarkatzmus. Dieser Sarkatzmus mit der Unglückszahl hier auf Furry FM. Unser Thema heute ist Unglücksfälle, passend zur Zahl. Und wir haben nicht nur im Titel die 13 drin. Wir haben auch diese Woche tatsächlich einen Freitag, den 13. Also für alle Abergläubischen unter euch wird das wahrscheinlich eine harte Woche werden. Erster Sarkatzmus Nummer 13 und dann auch noch der Freitag, der 13. Ich hoffe natürlich, ihr seid nicht so sehr Aberglauben behaftet. Allerdings gibt's dazu ja einige Gründe und darüber wollen wir uns gleich noch ein bisschen unterhalten. Und es geht heute natürlich auch noch um ein größeres Thema, für den ich mir auch einen Gast zurechtgelegt habe. Den packe ich dann an passender Stelle theatralisch aus. Und dann reden wir ein bisschen über Burnout. Und zwar den Burnout, den die Furry-Künstler, speziell im Furry-Fandom, öfter mal durchleiden. Weil man hat ja schon den Eindruck, dass der ein oder andere in so einer Sinnkrise öfter drin steckt. Ja, aber wir fangen mit dem Aberglauben erstmal an. Liebe Leute, wusstet ihr denn, dass der Freitag der 13. tatsächlich auch historisch gesehen schon zu sehr vielen wirklich theatralischen, katastrophalen Ausmaßen geführt hat? Da sind geschichtlich Dinge passiert, die diesem Freitag den 13. mit dieser Pechsträhne so verknüpft haben, dass viele Leute wirklich fest daran glauben, dass ihnen an diesen Freitagen, beziehungsweise diesem Freitag, weil das ja auch ein 13. ist, unglaublich schlimme Sachen zustoßen könnten. Ja, Verlust der Sprache ist ein Symptom. Ich bin auf einem guten Weg. Ja, so zum Beispiel, für alle, die es nicht wissen, offiziell wurde zum Beispiel am 13. Oktober 1307 der Templerorden in Paris von König Philipp IV. Damals zerschlagen. Der befahl damals nämlich die Verhaftung aller Mitglieder des Ordens und später wurden die dann gefoltert und hingerichtet und seitdem gibt es keine Templer mehr. Es sei denn, man spielt Assassin's Creed, dann gibt es die immer noch und es sei denn, man ist so ein bisschen Verschwörungstheoretiker, dann gibt es die auch immer noch. Wer weiß, einige Historiker führen den Aberglauben des Freitag des 13. tatsächlich auf dieses Ereignis zurück, dass der König Philipp IV. Da sämtliche Mitglieder des Templerordens vor sich hingefoltert hat. Ja, aber nicht nur dieser Freitag der 13. war schlimm, auch der Freitag der 13. am 13. Mai 1927 war eine richtige Katastrophe, tatsächlich auch primär in Deutschland, denn das war der schwarze Freitag an der Berliner Börse. Und damals brachen die Kurse an der Berliner Börse ein. Der Aktienindex des Statischen Reichsamtes sank um 31% und ganze Vermögen verpufften innerhalb von wenigen Stunden. Der Crash war einer der Vorboten der darauffolgenden Wirtschaftskrise und deswegen sind auch viele der Meinung, dass immer noch dieser Freitag der 13. nichts von seiner schwarzen Magie verloren hat. Aber auch ein Beispiel aus eher jüngerer Vergangenheit ist zu benennen für den Freitag der 13. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, vor einigen Jahren ist dieses große Drama passiert mit dem Kreuzfahrtschiff Costa Concordia. Die ist nämlich auch an einem Freitag, den 13., nämlich dem 13. Januar 2012, vor der Mittelmeerinsel Giglio, vor einer Mittelmeerinsel auf einen Felsen aufgelaufen, ja. Und dann wurde sie manövrierunfähig und begann zur Seite zu kippen. Und ja, der Unfall erforderte etliche Todesopfer, ich glaube 32. Und es gab dann noch ein Riesendrama hinterher mit dem Kapitän dieses Kreuzfahrtschiffes, der nämlich nicht, wie das Kapitäne üblicherweise zu machen haben, bis zum letzten Mann noch an Bord geblieben ist, um die Rettungsmaßnahmen zu koordinieren, sondern der floh von Bord und muss sich seitdem vor Gericht verantworten. Das Urteil über die ganze Sache ist, glaube ich, immer noch nicht komplett durch. Aber so ist das halt in unserem Rechtssystem. Das kann nur noch mehrere Jahrzehnte dauern. Ja, es gibt aber auch ein Positivbeispiel zum Freitag, den 13. Und zwar am 13. Juli 1923 wurde in Los Angeles der berühmte Hollywood-Schriftzug enthüllt. Und die weißen Buchstaben thronen heute noch über der Stadt, auch wenn die inzwischen gekürzt wurden und komplett erneuert. Denn, wer hätte es von euch gewusst, es hieß ursprünglich Hollywood Land und nicht Hollywood. Ja, das sind alles Dinge, die am Freitag des 13. passiert sind. Mir persönlich ist zum Glück noch nie etwas Schlechtes passiert am Freitag, den 13. Vielleicht ist das bei euch ein bisschen anders. Wenn ja, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in den Live-Chat oder in die Kommentare gegebenenfalls. Ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere hat da schon eine echt gute Story am Start. Ich weiß zum Beispiel von meiner Oma, die ist der Meinung, dass der Freitag der 13. wirklich ein Tag ist, bei dem man nicht aus dem Haus gehen darf, weil sie der Meinung war, eine Bekannte von ihr wäre an einem Freitag dem 13. von einem Ziegel erschlagen worden. Ich bin mir da nicht so sicher, wie glaubhaft das ist. Die gute Dame hat schon einige Jahre hinter sich. Aber dass so Ziegel von Häusern fallen, kommt auch nicht jeden Tag vor. Und das ist schon so ein bisschen... ein komisches Gefühl beschleicht einen ja doch immer ein bisschen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon mal diese ganze Final Destination-Reihe gesehen, die mit zunehmenden Teilen immer schlimmer wurden. Die befassen sich ja auch mehr oder weniger mit so Unglücksfällen. Und da sterben die Menschen auf die wirklich unglücklichsten Arten und Weisen. Da gab es auch so eine Stelle, wo jemand vom Ziegel erschlagen wurde. Ziemlich schlimm. Also wer es mal noch nicht gesehen hat, der sollte es mal nachholen. Allerdings schaut lieber nur die ersten drei Teile. Der ganze Rest ist unglaublich an den Haaren herbeigezogen. Ich kann es aber nur bestätigen, der Freitag der 13. hat so ein bisschen dieses Flair, das einen panisch macht, dass irgendwas passieren könnte. Und wenn man schon mit so einer Einstellung an die Sache rangeht, dann passiert meistens tatsächlich irgendwas. Wir wollen natürlich jetzt hier nichts provozieren, also Däumchen drücken, denn wir haben am nächsten Freitag einen Interviewgast hier bei Furry FM. Und zwar werden wir den guten Kovar interviewen. Das ist ein unglaublich musikbegabter Furry, der uns mal ein bisschen was über seinen Alltag und über seine Musikproduzier-Historie erzählen wird. Und da müsst ihr unbedingt mal einschalten, insofern euch bis dahin nichts Schlimmes passiert ist. Denn wir hoffen mal ganz doll, dass das für uns ein Glückstag wird und nicht ein Pechtag. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ich sehe gerade so ein bisschen im Live-Chat, dass die meisten wohl eher nicht abergläubisch sind. Muss ich natürlich sagen, das liegt wahrscheinlich auch an unserer aufgeklärten Zeit. Inzwischen glaubt keiner mehr so richtig an Unglücke, alles ist erklärbar. Warum sollte man noch abergläubisch sein? Aber je älter die Leute werden, umso mehr fangen sie wieder an, überall eine Verschwörung zu wittern. Ich finde das ehrlich gesagt gerade im eigenen Familienkreis sehr lustig. Da wird alles Mögliche auf irgendwelche Erlebnisse mit höheren Mächten geschoben und solche Sachen. Ach, wie ich das liebe bei Familienfeiern, wenn irgendeiner anfängt, darüber zu diskutieren, dass irgendwelche Verschwörungen im Gange sind, schon seit Jahren und so. Und nein, ihr möchtet nicht mit mir tauschen, das sage ich euch. Aber mal zu was Positivem. Und zwar geht's mir darum, jetzt kürzlich erst mitbekommen, ich wollte es eben mal schnell erwähnt haben, damit es nicht im Weiteren untergeht. Ist ein völlig anderes Thema, aber mir sehr, sehr wichtig. Und zwar gibt's gerade eine Kampagne auf GoFundMe.com und die heißt Für die Welpen. Wer es nicht kennt, das Ganze wurde angerührt von einem durch YouTube bekannt gewordenen, ja, was ist er eigentlich? Ein Solokünstler, glaube ich, ist die korrekte Beschreibung. Nämlich von Frodo alias Frodo Apparat auf YouTube. Der setzt sich sehr seit einigen Jahren für das Tierheim in Berlin ein und hat dazu ein interessantes Video gemacht und auch eine Kampagne ins Leben gerufen. Ich werde euch den Link auf jeden Fall mal reinposten, beziehungsweise mal, dass ihr euch das angucken könnt. Dazu gibt es auch ein passendes Video. Und es geht halt darum, dass das Tierheim in Berlin eines der größten Tierheime weltweit und das größte in Deutschland ist. Und die verbrauchen tatsächlich pro Monat mehrere Millionen Euro. Alleine für Nahrung, für die Tiere, für Decken, für Spielzeug, alles, was dazu gehört. Und genau da müsst ihr mal reinschauen. Oh, das habe ich mal gerade. War der falsche Link? Ha, Oli! Ja, Moment, wird gleich geklärt. jedenfalls ist das eine der größten Organisationen. Ich bin natürlich der Meinung, ja, das muss unterstützt werden. Wir können unmöglich so viele Tiere irgendwie selbst versorgen. Aber ist es nicht auch wichtig, das lokale Tierheim zu unterstützen? Ich finde ja fast, dass das noch ein bisschen wichtiger ist. Hä? Okay. Leute irgendwie, unfähig. Herzlichen Glückwunsch, du bist unfähig. Ach ja. Jedenfalls haue ich euch den Link gleich mal rein. Und dann könnt ihr euch den angucken. Und wir machen mal ganz kurz noch eine Musikpause. Und schreibt mir mal bitte im Live-Chat dazu, welches Tierheim würdet denn ihr unterstützen? Oder habt ihr ein Tier aus dem Tierheim? Ich persönlich habe ja leider kein Tier aus dem Tierheim direkt geholt. Liegt aber daran, dass bei uns lustigerweise die Unterstützung vom Tierheim so groß ist, dass die Leute einfach nicht anfangen, Tiere abzugeben, die man irgendwie noch rausholen kann oder so. Also sind eher so Extremfälle etc. solche Leute, die mit ihren Tieren nicht mehr wirklich zurande kamen. Gerade jetzt so Hunde, die wirklich viele Medikamente benötigen, solche Dinge. Ihr solltet euch das auf jeden Fall mal ansehen. Für die meisten ist es tatsächlich ein Problem, ein Tier aus dem Tierheim zu nehmen. Alle sagen immer, ja, die sind gefährlich, man weiß nicht, was da vorher war. Vielleicht wurden die geschlagen, vielleicht sind sie bissig, vielleicht haben sie irgendwelche psychischen Schäden. Würde ich mich davon gar nicht irritieren lassen, denn so ein Tierheimtier ist tatsächlich unglaublich anhänglich und unglaublich dankbar, also gerade jetzt unter den Hunden. Meine Mutter hat sich, glaube ich, einen Hund aus dem Tierheim geholt und der ist, ja, wie drückt man das aus? Ich habe noch nie so ein dankbares Tier erlebt. Von Anfang an ging der bei Fuß, ohne Leine. Und ich glaube, da hast du echt Glück, wenn du so ein Tier hast. Viele sind natürlich sehr verschreckt. Das habe ich auch schon sehr oft gesehen bei anderen Leuten, die sich ein Tier aus dem Tierheim geholt haben. Aber es ist doch schöner, wenn man so einem Tier dann helfen kann. Natürlich helfen auch Spenden. Und deswegen gibt es diese GoFundMe-Kampagne. Ich habe den Link jetzt endlich richtig gefunden und an die richtige Stelle gepostet. Dürft es euch jetzt also angucken. Und wir hören uns jetzt erstmal einen Song an. Entsprechend. Und zwar Raymond mit Supergirl. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück auf Furry FM beim Sarkazmus Volume 13, die Unglückszahl. Und ich hatte ja gesagt, wir beschäftigen uns heute nicht nur mit dem Aberglauben, sondern auch mit einem großen Problem von sehr vielen, sehr kreativen Furry-Künstlern. Und zwar dem Burnout-Syndrom. Und ich habe ja gesagt, ich habe aber noch jemanden, den ich auspacken will. Moment. Da ist er! Ein Kane! Hallo Kane!
Hallo!
So, Abend. Der frisch ausgepackte Kane ist nämlich heute da. Der wird uns heute mal, nämlich, die meisten kennen ihn wahrscheinlich als den lustigen Kane, den aufgeweckten Kane, den freudeversprühenden Kane. Genau. Und wir zeigen uns euch heute, so, was ist denn los mit mir, Mann? Eine ganz andere Seite, nämlich der Kane neben der vielen Kreativität auch schon mal mit dem Thema Burnout in Berührung gekommen. Stimmt's, Kane?
Ja, das stimmt.
Wie ist das denn also grundsätzlich für dich gewesen? Wie bist du denn dazu gekommen? Woher wusstest du, dass es ein Burnout ist?
Also es hat angefangen damit, dass es dann auch teilweise wirklich mit Überarbeitung zu tun hat, weil du hast dann halt eine komplett neue Arbeitssituation oder halt komplett neue Ausbildung. Und das Erste, was du sofort bemerkst, ist echt die Tatsache, dass du in dem Sinne überfordert bist mit der ganzen Situation. Dann auch, dass du... Ja, Entschuldigung. Ja.
Nee, sprich ruhig zu Ende.
Ja, dann auch, dass du dann halt auch mittendrin, sei es jetzt zum Beispiel jetzt, angefangen hat es ja eigentlich in der Schule, wenn du so ein bisschen weiter zurückgehst, wenn du dann halt einfach erfährst, zum Beispiel mitten im Sportunterricht, ja, übrigens, dein Onkel ist tot, ne, dass du dann halt, ja, für dich eine Welt zusammenbricht, ne, und du dann erstmal das verarbeiten musst.
Also, nun ist es ja so, also, das sollte man vielleicht mal gleich von Anfang an klären. Es gibt viele Menschen verwechseln gerne Depressionen mit Burnout. Das Problem ist, dass sowohl Burnout als auch Depressionen meistens irgendwie zusammenhängen. Also es wird oft für eine und dieselbe Krankheit gehalten, was jedoch nicht stimmt. Burnout wird viel häufiger von Depressionen begleitet.
Genau.
Also quasi das eine begünstigt das andere. Und Betroffene, aber auch Ärzte und Therapeuten schreiben dem Gemütszustand der Patienten nicht immer die Diagnose Burnout zu. Es ist also nicht gerade einfach, das wirklich konkret diagnostiziert zu bekommen. Und genau darum sollte man hier vor allem auf die Abgrenzung zwischen Depression und Burnout mal eingehen. Und sozusagen könnte man auch sagen, dass Burnout-Syndrom ist eher kontextbezogen. Das heißt, die Ursachen für ein Burnout sind häufig berufsbedingt. Und Depressionen hingegen sind eher kontextfrei, das heißt allumfassend und somit auf alle Bereiche des täglichen Lebens betreffend und auch auf alles, können sich auf alles auswirken. Sozusagen könnte man auch sagen, zusätzlich zum Depressionen als Dauerzustand kann derjenige ein Burnout-Syndrom bekommen. Also dass es einen quasi zu extra dazugeschrieben wird. Ich kann übrigens zu dem Thema Burnout an sich selbst, gibt es ganz viele Hilfeseiten. Ich habe ein bisschen da recherchiert dazu. Und die Seite www.hilfe-bei-burnout.de ist da ziemlich gut, kann ich absolut empfehlen. Hat sich auch sehr interessant gelesen. Wie ist es denn jetzt bei dir, Kane? Du hast ja, also nach außen strahlst du immer, also jetzt wer dich vom Radio her kennt, der wird das bestätigen können, sehr viel Positives aus. Wie ist das denn, wenn du eine tiefe Burnout-Phase hast oder hattest? Merken das Leute in deinem Umfeld oder überspielt man das dann?
Sagen wir es mal so, also mitkriegen tut man das wirklich so gut wie gar nicht. Einfach nur aus dem einfachen Grund, weil ich einfach verdammt über diese ganze lange Zeit mir echt beigebracht habe, diese heile Weltfassade aufrecht zu erhalten. Also es ist dann halt wirklich nach außen nicht dringend, oh Mann, der ist zum Beispiel in Anführungsstrichen geistig gestört oder der hat Depressionen oder ist wirklich geplagt von Burnout. Es gibt aber auch Momente, wo ich dann echt sage, okay, ich habe jetzt echt einen kompletten Riss, ich pack's nicht. Das ist dann aber dann teilweise auch einfach nur als, ach, der ist einfach nur faul oder es ist einfach nur eine Ausrede, dass er keinen Bock hat, irgendwie abgestempelt wird, ne? Dann halt, ja, schwer auseinanderzuhalten dann. Aber ja, also die meiste Zeit ist es echt dieses Fassadending.
Und das will man natürlich auch aufrechterhalten.
Ja, selbst wenn es eigentlich relativ schwer ist, weil zu bestimmten Leuten kann man es nicht vorspielen. Ich meine jetzt so zur eigenen Lebensgefährtin und so, die durchschaut dich sowieso. Das ist einfach so. Da wird lieber eine helfende Hand gegeben, anstatt irgendwie das einfach so stehen zu lassen. Was ich ja auch sehr gut finde.
Ist man denn deiner Meinung nach schneller empfänglich, wieder einen Burnout zu kriegen, wenn man schon einmal nah dran war oder sogar schon einen hatte?
Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Einfach nur aus dem einfachen Grund, weil man dann halt weiß, wo ist dein Limit. Dass du weißt, okay, ich darf es nicht überschreiten. Du versuchst dann halt vehement irgendwie einen Weg drumherum zu finden. Aber im Endeffekt steckst du dann im nächsten Burnout drin. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ist, das kann aber auch, das hast du vorhin auch schon angesprochen, das kann aber auch teilweise sein, dass zwei Dinge parallel laufen. Das heißt, dass du durch die Depression selbst einen Burnout kriegst. Das ist dieses Resultat daraus. Also man sagt immer, Resultatsystem, ne?
Genau, es begünstigt sich halt gegenseitig total. Das Problem ist aber, es gibt durchaus auch Burnout-Situationen, die nicht von Depressionen begleitet sind. Das stimmt. In denen man sich einfach nur kraftlos fühlt und eben nichts zustande bringt. Das wird von vielen Leuten sehr runtergehandelt, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo jeder irgendwie einen Leistungsdruck hat. Dann redet man sich gerne mal ein, ich bin faul. Und das ist ja tatsächlich dann aber nicht so, weil du nicht kannst.
Genau, das ist dann einfach auch die Tatsache, ja, wie du gerade schon sagtest, dass es einfach nach außen hin falsch interpretiert wird. Ich meine, ich kann nichts dafür, dass ich jetzt zum Beispiel dass ich zum Beispiel alltägliche Dinge manchmal nicht auf die Kette kriege. Sei es, keine Ahnung, mal einen Rasen mähen oder sowas, ne? Du denkst daran, du weißt, du wolltest es machen. Aber irgendwie im Affekt versuchst du dir dann irgendwie einen kompletten Tagesplan aufzustellen, aber du schaffst es halt nicht, das abzuarbeiten, obwohl du dir es fest vorgenommen hast. Weil es einfach nicht klappt. Und dann sitzt du dann gegen Ende auf der Couch, hast zum Beispiel den Fernseher an und denkst, was mache ich überhaupt? Ich kann ja eh nichts. So nach dem Motto. Ne?
Und das ist gut, dass du es gerade sagst. Die Wirkung nach außen ist natürlich auf andere Menschen, faul.
Ja, das ist halt so. Ne?
Und das ist dann natürlich auch das, was wieder die Depressionen begünstigt, weil man sich dann Gedanken macht, was denken andere von mir? Das sind ja so typische Depressionsfragen. Genau. Was denken andere von mir? Wie komme ich rüber? Haben die eine schlechte Meinung? Reden die über mich? Was in der Richtung? Ja, ich habe übrigens diese Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, auch noch anderen Leuten gestellt. Und ich hatte mal das Glück, dass jemand dabei war, der mir sagte, er denkt, er steht kurz vorm Burnout. Ist vielleicht mal ganz interessant, kurz reinzuhören, beziehungsweise reinzulesen. Ich wollte nicht, dass die Person genannt wird, weil sowas möchte ja man gerade im Furry-Fandom, wenn man doch davon lebt, beziehungsweise damit Geld verdient, dass man was produziert, möchte man ja natürlich nicht, dass die Kunden wissen, dass man vielleicht gerade kurz vorm Burnout ist und dass man vielleicht der Sache nicht gewachsen sein könnte. Und genau deswegen nenne ich ja auch keine Namen. Deswegen finde ich es übrigens so toll, dass du von dir aus gesagt hast, hier, darüber können wir gerne mal sprechen. Möchten viele ja nicht namentlich genannt werden, also von daher Props an dich. Ja.
Kein Problem.
Ja, und die Person habe ich halt auch gefragt, wie sich denn so ein Burnout für sie selbst äußert und wie sie selbst erkannt hat, dass sie sich mit sowas beschäftigt hat. Dass es wirklich ein Burnout ist. Und dann kam quasi die Antwort, ich denke, ich stehe kurz davor oder ich sitze mittendrin. Aber ich will und kann es nicht wahrhaben. Dafür liebe ich das, was ich tue, zu sehr und ich möchte es vorantreiben. Äußern tut sich so etwas, denke ich, in Niedergeschlagenheit, Kraftlosigkeit und Depression. Bei mir aber vorwiegend körperlich und phasenweise. Einfach keine Kraft, aufzustehen oder ein neues Projekt anzugehen. Mir wird das eher immer von Außenstehenden gesagt und selbst merke ich das nicht, aber ich glaube, darauf sollte man hören, wenn man kürzer treten kann. Man selbst merkt es erst dann, wenn es zu spät ist. Und das ist eben auch das, was du gesagt hattest, dass man es vielleicht selbst nicht mitkriegt, beziehungsweise auch was spielt ein Stück weit. Beziehungsweise sich bemüht, es anderen ein Stück weit so vorzuspielen.
Ja, beziehungsweise es einem recht zu machen, besser gesagt.
Genau, genau. Ist es denn bei dir auch so gewesen, dass du gesagt hast, es kann nicht sein, dass ich sowas habe? Es gibt sehr viele, gerade jetzt unter den Männern, und das ist ja ein sexuelles Vorurteil, stehe ich auch voll dazu, weil Männer eben nie zum Arzt gehen.
Ja, da bin ich dann wohl echt fehl am Platz, weil ich gehe ständig zum Arzt, wenn irgendwas ist.
Oh, dann bist du die Ausnahme. Habe ich die auch mal kennengelernt, sehr schön.
Aber selbst, sagen wir es mal so, der Arzt hat es dann auch nachträglich dann diagnostizieren können, dass es halt damit zusammenhängt.
Es ist ja tatsächlich so, wenn man zum Hausarzt geht mit sowas, dann können die Hausärzte dir nur dann helfen, wenn du sie auf die Spur bringst und selbst das Thema ansprichst, dass du denkst, dass es sein könnte. Und nur du selbst weißt es im Endeffekt am genauesten.
Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist mein Hausarzt echt ein Gott. Der hat das nämlich selber erkannt, ohne dass ich was sagen
musste. Also ich sag dir ganz ehrlich, es gibt welche, die können das unglaublich gut, aber das sind halt eher, das mag auch ein Vorurteil sein, aber es sind eher die Ärzte der alten Schule, die sehr viel Erfahrung haben.
Ja.
Das weiß ich nicht, an deiner ist auch schon älter.
Ja, so, denk mal Mitte 40.
Ja, okay, das geht noch.
Geschätzt, also, ja. Aber der hat dann halt auch versucht, irgendwie das alles runterzurattern, was es sein könnte, und hat mich dann halt nachträglich auch zum Neurologen überwiesen. Na, das ist klar, na, dass man das dann nochmal da macht, weil der ist dann halt dafür zuständig, der Seelenklempner zu sein. Aber der dann redet, geht dann mit zur Beratung, sei es jetzt zu einer Beratungsstelle oder zum eigentlichen Psychologen, um darüber zu reden, woran es liegen könnte. Ne?
Ja.
Und ja, zum Beispiel, das kann ich jetzt nochmal offen sagen, in meinem Fall, warum ich Burnout habe und sowas, es ist einfach, ich hab nachweislich ein schweres Trauma erlitten, das ist leider so.
Oh.
Es ist problematisch, ich meine, Ich glaube, das Kübler-Ross-Syndrom sagt euch zum Beispiel auch, glaube ich, nicht so viel, ne?
Nee, das klingt wie was zum Wegreiten.
Also das Kübler-Ross-Syndrom, ich glaube, das beste bildliche Beispiel ist Majora's Mask. Legend of Zelda Majora's Mask. Die Verhaltensweise der Bürger. Je nachdem, wie kürzer der Mond langsam Termina kommt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nie gespielt.
Also, um es einfach zu erklären, es geht erst los mit totale Panik, total depressive Reaktion. Dann geht's weiter in die Sparte Ablehnung, dass man es nicht haben möchte. Ne? Und diese Ablehnung spiegelt sich dann wiederum wieder in Wut auf einen selbst und auf das ganze Umfeld.
Oh,
und im Endeffekt ist es dann die Abfindung, dass man sich dann halt mit der Situation abfindet. Und genau da ist dann halt diese Todesspirale, die sich dann
im Kreis dreht. Das klingt so ein bisschen wie diese Phasen der Trauer.
Das ist es ja. Das ist das. Ja,
genau, diese Trauerphasen.
Genau. Zuerst ist man total depressiv darüber und total traurig. dann lehnt man es vehement ab.
Ja, dann wird man aggressiv. Dann wird man wütend und dann erst akzeptiert man genau.
Genau, richtig. Und genau das ist dann halt dieser Kreislauf, warum, wie jetzt dann auch dann halt das Burnout sich dann halt auch widerspiegelt. Ich meine, man fängt erst wirklich vehement an. Ja, scheiße, mir geht's voll schlecht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann fängt man dann halt auf dem Sofa zu sitzen oder so oder irgendwo anders zu sitzen. Vor seinem Projekt beispielsweise am Rechner und weiß einfach nichts, man traut sich halt nichts mehr zu. Man sagt, ach, ich kann das doch eh nicht, so nach dem Motto. Oder ich krieg's doch eh nicht so gut hin, sei es zeichnerisch oder musikalisch. Dann geht's halt weiter, ne? Das ist dann die Ablehnung, dass man sagt, ne, ich hab das nicht, komm, ich probier das. Dann wird man sauer, dass man's nicht hinkriegt. Und schon sagt man, ach, ich krieg's eh nicht hin, ich hör auf, ich hab Burnout, scheiß drauf. Ich schmeiß mich von Zug, so nach dem Motto. Ne?
Ja, wobei das eben, ich denke, und bei vielen Furry-Künstlern jetzt speziell, weil mich das Ganze eben mal interessiert hat, dass, wie das speziell aus Furry-Fandom bezogen ist, da wirst du halt immer wieder angepeitscht, weil halt sehr viele von den Kunden, die man so hat, gerade jetzt als Künstler im zeichnerischen Bereich, wirst du angepeitscht von den Kunden, dass du fertig wirst. Das, wie weit bist du, zeig mal Progressbilder. Wie lange dauert es noch? Genauso bei Fursuit-Bauern. Wie weit bist du? Zeig mal Progressbilder und so weiter. Wann kriege ich es endlich? Und diese Ungeduld, diese tatsächlich kindliche Ungeduld, weil zum Teil eben der Kundenstamm sehr jung ist, die trägt nicht gerade wenig dazu bei, dass sich das gerade im Furry-Fandom stärker entwickelt. Und weil ich es gerade lese, im Live-Chat wurde geschrieben, dass da auch viele das schon nachvollziehen können, beziehungsweise die liebe Leandra hat da auch schon geschrieben, dass man da tatsächlich mit Depression und Burnout schon zu kämpfen hat und man einfach mal eine Zeichnungspause einlegen muss, weil man merkt, es geht nicht mehr und man kommt nicht mehr hinterher, man kann seine ganzen Aufgaben nicht abarbeiten, seine Liste, Commission-Liste abarbeiten, ist so ein Begriff im Furry-Fandom. Wenn du nur Commission-Liste sagst, dann kriegen ganz viele Künstler Panikattacken innerliche, ja, wenn einer das anspricht. Und er meint es vielleicht nicht böse. Und genauso wie Leute es nicht böse meinen, wenn sie fragen, wie weit bist du mit irgendwas. Aber man fängt es, fest ist dann wahrscheinlich schon so auf, oder? Wie würdest du das sagen?
Ja, also sagen wir es mal so. Bei mir ist es ja nicht anders. Ich habe ja auch in dem Sinne eine Commissions-Liste bzw. eine Auftragsliste, ne? Und das ist dann halt auch so eine Sache. Du hast halt deine festen Deadlines. Du weißt, du musst sie einhalten, weil es bis da und da veröffentlicht werden muss oder bis da und da fertig sein muss. Aber im Endeffekt musst du das dann auch trotzdem mit dir vereinbaren und teilweise dann auch irgendwie runterspielen. Und das macht dann einfach auch ein bisschen Druck. Ich meine jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen Trailer produziere oder so, ist es ja auch nicht anders, dass ich dann halt Druck von außen habe, sei es, ja, bist du denn schon fertig? Ach, ich brauche es jetzt unbedingt. Und dann ist man, weil man jetzt ein Beispiel gibt, zum Beispiel schon, also als Kunde so euphorisch, dass man fragt, boah, es ist so geil, kann ich es jetzt schon haben, kann ich es jetzt schon haben, kann ich es jetzt schon haben? Und dann hast du dann halt den Salat.
Genau das, denke ich, wird dann auch im künstlerischen Bereich das Problem sein, weil ich es gerade lese im Live-Chat, Wiroschka hat geschrieben, wenn der Kunde Bescheid weiß, ist das kein Problem. Sie macht es so, bei den Kunden von Anfang an klarzustellen, dass es dauern kann. Es kommt halt, wie gesagt, drauf an, was du für einen Kundenstamm hast, beziehungsweise was für Leute sich bei dir melden. Es ist tatsächlich so, dass es so diese, wie du eben gesagt hast, Kane, diese total ungeduldigen, aufgebrachten, schnell aufgebrachten Leute sind. Die müssen nicht unbedingt jung sein. Aber vielleicht ist das auch, was das Furry-Fandom ein bisschen ausmacht, dass man jung im Kopf geblieben ist. Und mit jung im Kopf geblieben bleibt bei vielen leider auch die Ungeduld und dieses ständige Drängeln.
Ja gut, es gibt da noch ein anderes Problem, was ich jetzt auch teilweise bei mir sehr oft sehe. Das ist dann halt die Tatsache, dass du dich in deiner eigenen Tätigkeit nicht wirklich bestätigt fühlst. Das heißt im Klartext, du weißt, dass du was kannst, du weißt, dass du es kannst. Du legst das hin, was du kannst, und dann trotzdem hast du halt jemanden Außenstehenden, der sich damit nicht auskennt, der dann trotzdem Kritik drauf ausübt, wie schlecht du doch eigentlich bist oder was man besser machen könnte. Aber es einfach aufs Verrecken nicht hinkriegt, ne? Das wirklich in dem Sinne zu belegen, warum er der Meinung ist, dass Dinge so sind, wie sie sind. Also jetzt allgemein gesagt. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein bisschen verwirrend war, aber.
Nein.
Also, ne, einfach ausgedrückt, einfach so nach dem Motto, ja, ich hab jetzt hier einen kleinen Trailer gemacht, 10 Sekunden, hab jetzt den und den Synthesizer reingeknallt. Wie klingt das für dich? Ja gut, ich würde den Synthesizer so ein bisschen poppiger und knalliger machen. Und ja, nach dem Motto, Kunde weiß es wieder besser. Na, das ist, ja, ist dann halt ebenfalls ein Problem, dass du dann halt dich selbst in deiner eigenen Rolle als Dienstleister dich nicht bestätigt fühlst, beziehungsweise dich auch teilweise übers Ohr gehauen fühlst, als hättest du keine Ahnung von deiner eigenen Profession oder Tätigkeit.
Na gut, da muss man sagen, da gibt es die Leute, bei denen schlägt das dann in die selbstkritische Richtung, also dass die dann dauernd alles, was sie tun, in Frage stellen. Und es gibt die Leute, die sich permanent unverstanden fühlen und dann auch Zuspruch suchen bei anderen. Das Problem ist, denke ich, dass bei beiden Sachen du in dieser Spirale reinkommst, eben in diese Depressionsspirale. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, wie würdest du denn sagen, wenn du so merkst, dass es kommt ein Burnout oder der ist schon da oder die Grenze ist längst überschritten, wie würdest du da vorgehen, dass du das in irgendeiner Art und Weise noch abwenden kannst oder abflachen kannst, sodass das nicht so diesen Spiralenweg geht?
Indem ich einfach das, was ich jetzt getan habe, echt stehen lasse. Und mich erstmal ein paar Tage nicht mehr damit befasse. Sei es jetzt produktionstechnisch oder irgendwie tätigkeitstechnisch, dass ich sage, okay, ich mache das dann einen anderen Tag, wenn es mir in dem Sinne wieder besser geht. Also ich merke das dann schon selbst, wenn irgendwie der Kopf sich dreht, du versuchst, was du willst und dich einfach nur noch wirklich richtig runtergezogen fühlst, also richtig down fühlst, wie in einer Depression teilweise.
Ja, wobei das ist dann wieder interessant, das funktioniert nämlich tatsächlich nur im Burnout, mit einer Depression zu sagen, ich schiebe es vor mir her, ist eher dann das Gegenteil, weil dann fängt man immer weiter an, Sachen vor sich hinzuschieben, die Depression wird größer und größer. Es kommt eben wirklich drauf an, ist es gerade tatsächlich nur ein Burnout oder ist es schon so tief in Depressionen, dass du es mit Aufschieben verschlimmern würdest?
Ja gut, das ist dann halt bei jeder Person unterschiedlich. Also wie gesagt, also wie jetzt schon gerade hier Leandra im Live-Chat geschrieben hat, das ist wirklich je nach Situation abhängig voneinander. Man hat halt sein eigenes Limit, man hat es im Griff, man weiß genau, so viel kann ich schaffen, bevor ich dann ungefähr so den Hang kriege, jetzt kommt der Burnout.
Ja, das denke ich auch. Ich habe die Frage übrigens auch noch anderen gestellt und da kam unter anderem die Antwort, was man dann tun kann, um so einen Burnout abzuwenden. Erstmal ist wichtig, dass man ihn, wenn man ihn hatte, richtig auskuriert. Und alles andere ist dann eher so personenabhängig. Also manche treten auf sowas stärker hervor und andere leben dann ein bisschen bewusster und achten mehr auf sich, passen mehr auf sich auf. Und wieder andere, die lernen nichts dazu. Machen genauso weiter wie zuvor und haben dann sofort wieder den nächsten Burnout.
Ja, das stimmt. Das ist, ja, wie schon erwähnt, je nach Position, sag ich schon, Person unterschiedlich. Also, jeder arbeitet anders damit. Man muss auch dazu bedenken, es ist bei jedem wirklich unterschiedlich, wo dann halt der Ursprung liegt des Burnouts. Weil im Endeffekt, ein Burnout kommt nicht einfach so. Es hat jetzt immer einen Grundauslöser dafür. Sei es jetzt einfach nur Überarbeitung, Überforderung, Überstunden oder ist es jetzt zum Beispiel ein Trauma oder halt Depression allgemein, weil man sich missverstanden fühlt in der Familie, zu Hause oder im Job oder halt in der Schule. Das ist, ja, das kann man nicht auf eine Sache festlegen. Das ist, ja.
Das, was ich gerade im Live-Chat fand, finde ich sehr gut. Es ist wichtig, zwischendurch was für sich selbst zu tun. Das wird mir auch immer regelmäßig gesagt, obwohl ich jetzt nicht so unbedingt an Burnout oder Depression oder sonst was zu leiden habe. Aber dieses mit sich selbst, für was für sich selbst zu tun, würdest denn du jetzt sagen, da du ja jetzt viel Musik machst, machst du denn auch manchmal was für dich selber? Einfach nur so?
Ganz ehrlich, wenn ich es versuche, komme ich in der gleichen Spirale wieder an. Ja, wie dringt es nach außen? Ja, vielleicht mache ich das ja falsch. Vergleich das dann mit Referenzen. Anderen Künstlern schon, hast du den gleichen Salat wieder. Es funktioniert nicht. Ne? Aber trotzdem mache ich halt was. Ich meine, man sieht's ja, was dabei zustande kommt. Ne? Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon zu spät, so nach dem Motto.
Ja, richtig. Also da gibt es ja schöne Beispiele. Auch der Zwiebelsaft-Song. Ja. Ich denke, wenn es so Sachen sind, die einen so für den Moment richtig Spaß machen, da denkt man auch nicht so viel drüber nach.
Genau, das ist dann, das ist halt zum Beispiel mein Weg, wie ich da rauskomme. Ich mache einfach wirklich die stummsten und bescheuertsten Sachen. Da kommt echt was Lustiges bei raus. Und dabei muss ich mir aber noch nicht perfekt Mühe geben, weil das habe ich nämlich auch schon gehört, dass sich Leute dann darüber beschwert haben, der nennt sich ein Profi, aber der macht die ganzen Sachen voll in Scheißqualität. Nee, falsch gedacht. Ich mache das nur, weil es mir Spaß macht, ganz einfach. Gleiche ist dann halt auch, dass viele sagen, boah, scheiß Autotune, ne? Also diese Gesangssoftware, ne? Aber dabei mache ich es einfach nur, weil ich Bock drauf habe, es zu benutzen, weil es Spaß macht und geil klingt, ganz einfach. Es hat keine Begründung so nach dem Motto, ich muss ein Profi sein oder ich sing scheiße oder so, ne? Das ist rein technisch gesehen einfach nur, weil es mir Spaß macht. Ja.
Ich finde das aus musikalischer Sicht sehr interessant. Was ich aus musikalischer Sicht übrigens auch noch interessant finde, ist der nächste Song, der jetzt gleich kommt, nämlich First Time von Kygo und Ellie Cudding. Wir sind dann gleich wieder für euch da, machen kurz diese Musikpause. Und ihr könnt euch dabei bitte mal überlegen, beziehungsweise schreibt es mir gerne auch in den Live-Chat, / in die Kommentare, was ihr denn sagen würdet, wie kommt man denn aus so einem Burnout am effektivsten wieder raus? Wir hatten ja jetzt schon ein paar gute Vorschläge dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist zwar heute mal ein Sarkasmus mit einem etwas ernsteren Thema, aber ich finde das unglaublich wichtig, dass man da mal drüber spricht und dass man eben auch mal sieht, dass selbst so eine Frohnatur wie unser Kane auch mal mit solchen Sachen zu kämpfen hat, obwohl man das nach außen gar nicht vermuten würde. Ja. In dem Sinne gibt es jetzt erstmal Musik für euch auf die Ohren. Wir sind gleich wieder da. Bleibt dran hier auf Furry FM, wenn mein Hund aufhört zu steppen. Bis gleich! Und schon sind wir wieder zurück hier auf Furry FM beim Sarkasmus Volume 13. Heute mal mit einem etwas anderen Thema, nämlich einem etwas ernsteren Thema. Wir beschäftigen uns mit Burnout. Und der Kane ist immer noch bei mir, hoffe ich.
Ja, bin ich noch.
Das war da.
Ja, genau.
Und du hast noch was, was du unbedingt noch zufügen wolltest, bevor wir vorhin in die Pause gegangen sind.
Genau, also einfach nochmal, um klar zu machen. Liebe Leute, es hindert mich jetzt nicht daran, trotzdem Aufträge oder Commissions anzunehmen. Ich meine, ich bin keineswegs irgendwie jetzt dann dadurch eingeschränkt oder sowas, weil ich wurde schon mehrfach angeschrieben nach dem Motto, ja, ich kann dich ja nicht belasten oder ach, bei dem nehme ich keine Commissions auf, weil, beziehungsweise gebe ich keinen Auftrag, weil, ja, der hat ja Burnout oder sowas oder der kriegt seine Deadlines nicht immer so hundertprozentig perfekt fertig. Liebe Leute, ihr braucht keine Angst haben. Ich mache trotzdem meinen Job so, wie ich ihn immer mache, wie ich es gelernt habe. Also, keine Angst an der Stelle. Ne? Genau.
Ach ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, auch die Angst von den meisten. Das habe ich nämlich auch gefragt gehabt, als ich ein bisschen so Umfrage gemacht habe bei Leuten, bei denen ich angenommen habe, dass es sie betrifft. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, es ist schwierig. Man geht ja nicht mit so einer Umfrage an alle Leute ran und sagt, hier, erzähl mal was zu Burnout, falls es dich betrifft, weil man da halt sehr viele Leute reinkriegt, die einfach nur aufmerksamkeitsgeil sind. Also es ist jetzt nicht böse gemeint, aber deswegen habe ich mir gezielt Leute rausgepickt, bei denen ich der Meinung bin, es kann sein, dass ich das da schon mal beobachtet habe und habe die dann gefragt. Und da ist auch diese Angst unglaublich oft genannt worden, dass man Angst hat, seinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten zu können, beziehungsweise weniger zu verdienen durch seine Commissions etc., weil die Leute denken, du hast irgendwas Psychisches und sie können dich damit nicht belasten oder sonst was. Damit tut man den Leuten keinen Gefallen. Also ist tatsächlich so, es gibt zwar sehr viele, denen ist auch egal, ob du was hast. Also das ist dann auch das krasse Gegenteil. Aber das sollte niemals Einfluss drauf nehmen. Also wenn jemand tatsächlich Commissions anbietet und von sich selbst der Meinung ist, er schafft das. Das ist eben der Punkt. Man muss von sich selbst sicher sein, dass man es schafft. Und wie viele Leute können das von sich sagen?
Das ist dann halt, wie gesagt, dieser Punkt, ne? Wenn man halt vorher einen Burnout zum Beispiel hat und so sagt, ja, ich traue mir das nicht zu oder ich kann mir das nicht zumuten, ich kriege das nicht so hin, wie ich es geplant habe, dann arbeitet man ja trotzdem im Hinterkopf an sich, schläft dann darüber ein paar Nächte und dann hat man irgendwann raus, wie es geht. Ich meine, das ist ja alles reine Übung. Das gleiche ist ja dann auch jetzt mit Depressionen so, dass man sich dann halt reinsteigert, oh, ich krieg's nicht hin. Dann hast du dann halt gegen Ende dann dir diese Spirale selber aufgebaut, ne? Weil du es halt nicht hinkriegst, dann hast du halt, wer ist das jetzt nochmal? Es fällt mir das Wort dazu nicht ein. Wenn man Unzufriedenheit mit sich selbst, genau. Dass man halt mit sich nicht einig ist.
Wenn dir das Wort Unzufriedenheit nicht einfällt, dann bist du auf einem guten Weg.
Ja, ich kann nicht mehr richtig reden. Ich hab Burnout. So, ne? Nein.
So funktioniert das, glaube ich, nicht.
Nee, ich bin ausgebrannt.
Aber wir haben euch vor der kleinen Pause gefragt, wie würdet ihr denn vorbeugen, beziehungsweise was kann man dagegen tun? Im Live-Chat wurde gesagt, es ist am besten mal persönliche Projekte anzugehen, um eben mal ein bisschen was Abstand von dem ganzen Business-Kram zu kriegen. Und ich habe auch mal geguckt, es gibt eine Hilfeseite gegen Burnout und die empfehlen tatsächlich verschiedene Punkte. So zum Beispiel soll man seine eigenen Arbeitszeiten setzen und respektieren, was im freiberuflichen Bereich nicht immer ganz einfach ist. Ich glaube, das weißt du gerade auch als einer der Besten, ne?
Ja, das ist schlimm. Erst recht, wenn du dann halt nicht selber vorschreiben kannst, ich mache das von denen in den Zeiten, sondern wenn dir in dem Sinne die Kunden vorschreiben, wann du etwas fertig zu haben hast. Das ist, macht die Sache nicht gerade sehr einfach.
Richtig. Dann ist es immer lustig, wenn die Leute sagen, als absoluten Ausgleich zu solchen mentalen Stress eignet sich immer Sport. Ist natürlich jetzt nicht für alle so das Richtige. Wenn ich Sport höre, fange ich an zu schwitzen. Da habe ich keine Lust drauf. Nee, aber abgesehen davon ist es, es hilft manchen Leuten dabei. Manche Leute konzentrieren sich aber während des Sports immer noch da drauf. Das ist halt, wenn du 20 Kilometer joggst, bist du im Kopf bei irgendeiner Sache. Und wenn du Musik hörst, bist du trotzdem bei irgendeiner Sache. Kann gut sein, dass es für nicht ausreicht. Ich glaube, es kommt drauf an, was man macht.
Nicht nur das. Ich denke mal, es kommt auch echt teilweise auf die Person wiederum an, wie sie halt im Kopf halt tickt in dem Sinne. Ich meine, ich kenne viele, die haben ebenfalls Burnout oder auch wirklich starke manische Depressionen bis bipolare Störungen. Und da ist das bei denen teilweise auch so, dass sie ebenfalls in der Branche tätig sind, genau das gleiche machen wie ich in dem Sinne, aber dann zum Beispiel sagen, ja, ich kann echt bei einfach wirklich lauter Techno-Musik, Musik eines komplett anderen Genres teilweise, echt abschalten, dabei dann joggen gehen. Also ich hab so wirklich krasses Beispiel ist, ich kenne jemanden, der geht gerne joggen und hört dabei wirklich sehr, sehr, sehr langsamen Black Music oder Rap in dem Sinne, so Hip-Hop-mäßiges. Was überhaupt nicht zum eigentlichen Tempo passt. Aber er joggt wie ein junger Gott. Das ist, ja.
Ich werde ehrlich gesagt nie so ganz verstehen, was die Leute am Joggen finden. Ich finde, also ich kann mich noch aus der Schulzeit dran erinnern, ja, da musste man ja auch diesen blöden Dauerlauf machen.
Ja, klar.
Und ich habe immer die ganze Zeit damit verbracht, an irgendwelche Scheiße zu denken, die noch vor mir liegt, so unangenehme Dinge. Das hat mich jetzt nicht wirklich angetrieben. Okay, bei der letzten Runde habe ich nur noch dran gedacht zu überleben, aber ansonsten.
Ja gut, aber da musst du wiederum bedenken, da hast du wiederum ein Zeitlimit. Du willst ja unbedingt eine Siegerurkunde haben oder eine Ehrenurkunde. Da musst du dann halt bestimmte Zeiten einhalten und schon hast du halt diesen Druck wieder drinne. Ja, beim Joggen wiederum hast du aber keinen Hintergedanken, also keinen Hintergrund, warum du diese joggst. Ist halt denn, oh, ich will Kalorien verlieren oder sowas.
Oder ne? Du hast aber immer einen anderen Jogger, der dich überholt. Und dann ist die ganze Sache wieder am Arsch.
Ja,
weil du dann denkst, ich muss mithalten. Oder du merkst, dass jemand hinter dir läuft. Das habe ich, das ist ein total blödes Beispiel, aber wenn ich manchmal Gassi gehe mit dem Hund, habe ich meistens schon einen schnellen Schritt drauf, weil ich eigentlich das möglichst zügig hinter mich bringen mag. Und dann hast du irgendwie immer solche Leute, die, keine Ahnung, Nordic Walking machen oder was weiß ich, die so, du hörst sie hinter dir näher kommen, willst dich auch nicht umdrehen, weil du dir denkst, na, das sieht dann doof aus. Und du hörst sie schon in deinem Nacken atmen und gehst selber immer schneller. Und ich könnte mir das beim Joggen auch so genauso vorstellen. Wenn einer hinter dir trabt und du hörst ihn nur laufen, dass du dann anfängst, dich total da reinzusteigern.
Ja gut,
was ja auch wieder kontraproduktiv ist.
Ja, das stimmt. Aber du musst immer im Hinterkopf behalten, dass du, wie gesagt, für dich selber läufst. Du hast keine Competition, also du hast keinen Wettbewerb. Jetzt fang schon an mit Anglizismen. Oh Gott. Nee, du hast keinen Wettbewerb. Das heißt, du musst mit niemandem hier irgendwie dich um den Gehweg oder den Joggingweg oder Laufweg streiten. Der macht sein eigenes Ding. Ist scheißegal, ob er dich mit den Nordic Walking-Stöcken verkloppt oder dich überholt. Es ist egal. Das ist sein eigenes Ding. Ja. Ich meine, wenn ich zum Beispiel Sport mache oder joggen gehe, dann gehe ich auch nie alleine. Gehe ich meistens immer zu zweit, weil ich dann weiß, okay, wir beide haben ungefähr das gleiche Tempo.
Ja, aber das ist doch auch wieder so ein Ding. Wenn man hat niemals ganz genau das gleiche Tempo. Einer doch. Von beiden hängt sich immer rein, um so zu tun, als ob er genauso schnell wäre, oder nicht?
Nee, das macht ja beim Joggen keinen Unterschied. Das ist ja das Witzige dran. Egal wie du läufst, ob du langsamer läufst oder nicht. Im Endeffekt läufst du einfach mit und das ist auch die Ablenkung, dass du jemanden dabei hast. Da nimmst du es gar nicht wahr, ob du schnell oder langsam bist. Und genau das ist dann halt dieser Aspekt, warum reden wir jetzt eigentlich über Sport? Das kann aber nicht sein.
Wir sind schön abgedriftet. Oh ja.
Ah, oh, Mann. Ja.
Wir sind sozusagen vom Weg abgelaufen.
Vom Weg abgelaufen, ja. Ich meine, andere Sportarten wie Tennis oder so kannst du ja auch zu zweit spielen. Ne? Da hast du dann keinen Tennis-Ass oder so, sondern suchst ja wirklich echt was raus, was beide Parteien nicht können. Und dann kannst du daran arbeiten, dass es dann besser wird. So. Also so sehe ich das zumindest. Man, ich meine jetzt so, in meinem Umfeld ist es so, meine Frau und ich gehen teilweise mal laufen oder mal ins Schwimmbad oder sowas, um sich da dann halt auszupowern. Mhm. Oder halt auch mal Tennis spielen in einer lokalen Tennishalle. Also Badminton, Federball, sowas in die Richtung. Ich meine, das kann man machen und das ist eine super Ablenkung davon, Pferde zu verkloppen oder halt
lass uns kurz über das Pferdeverkloppen reden. Nein.
Oder halt Musik in so kleine Tonspuren reinzustopfen.
Ja, jeder hat seinen Fetisch, ne?
Jeder hat seinen Fetisch, ja.
Ich lese gerade im Live-Chat, der Black Reaper schreibt, in der Zeit, als ich als Zeitarbeiter war, hatte ich Burnout und Depressionen, da ich immer 150% Leistung bringen musste und immer wieder gekündigt wurde, da man nur Lückenbüßer war und wie Dreck behandelt wurde. Und ich glaube, da ist auch wieder dieser Punkt, wo man sagt, wenn man selbst das Gefühl hat, man wird nicht wertgeschätzt, was du vorhin auch schon erwähnt hast, ja, dann steigert sich sowas gleich nochmal ums Zehnfache.
Das ist es ja. Das ist auch im Job so. Ich meine, ich habe ja auch früher in der Dings gearbeitet, das kann ich jetzt mal eben nochmal sagen, obwohl wir eigentlich schon relativ kurz an der Zeit sind eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir da Überlänge machen?
Ja, wir lieben Überlänge.
Okay, ja, also das ist, ich habe ja früher auch mal sowas ähnliches wie Lageristik und Versand habe ich ja auch mal gemacht, ne? Und das ist dann teilweise so gewesen, dass du wirklich jemanden hast, der zum Beispiel das richtig gut kann, der zum Beispiel jeden einzelnen Bestandsartikel in- und auswendig mit Stellplatznummer und so kennt, ne? Und dann halt da eingearbeitet wirst, das dann lernst von ihm und der dann in Urlaub geht, ne? Und dann machst du halt in dem Sinne seinen Job. Machst den gut, du machst den teilweise auch vom Chef, kriegst du echt das Feedback, boah, das machst du echt besser als der, du hast es besser im Kopf, du bist schnell, was das betrifft, du hast schnell gelernt, hast es wirklich super gemacht, es gab keine Probleme. Weil bei ihm war es jetzt teilweise immer so gewesen, da kam halt neue Ware rein und die wurde nicht kontrolliert, die ist einfach dann immer stehen geblieben und hat sich das dann halt wie eine Müllkippe aufgehäuft.
Super.
Und du kriegst es dann hin, aber du kriegst dann in dem Sinne von deiner Vorarbeiterin nur negatives Feedback, du wärst zu langsam, du wärst schlecht, du hättest keine Ahnung von dem, was du tust, ne? Und dann hast du halt ebenfalls diese Burnout-Phase nach dem Motto, warum gehe ich eigentlich noch zur Arbeit?
Genau,
wenn ich sowieso alles falsch mache.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man gegen Burnout machen kann, ist auch sich öfter loben lassen, wobei das schwierig ist, weil man möchte ja auch, dass es Lob gerechtfertigt ist.
Ja, aber genau an der Stelle ist es ja halt, also manche Leute versuchen das echt so zu machen, indem sie dann, weiß nicht, wie ich das in Worte fassen kann, dass man halt versucht, es jemand anderem recht zu machen.
Genau,
ja. Es gibt die Kategorie Mensch, die echt versucht, ihr Burnout, beziehungsweise so diese Überarbeitungsphase so in dem Sinne zu verlassen, so zu entgehen. Ich meine, ich zähle mich teilweise ein bisschen dazu, weil ich brauche halt in meiner Tätigkeit auch Feedback, weil ich sonst nicht... Wie gesagt, das ist eine andere Meinung. Andere Leute hören halt einen Song anders, als ich es höre. Ne? Ich meine, ich höre es komplett aufgeschlitzt in verschiedene Kategorien und die Konsumenten hören es halt im Gesamten als Produkt. Ne?
Eben.
Das ist halt so eine Sache. Ja.
Lass uns nochmal auf diese Punkte kommen, die man tun kann gegen Burnout. Da war als weiterer Punkt angegeben, das, was du auch schon richtig gesagt hast, den Partner mit einbeziehen und sich von ihm oder anderen Leuten eben anspornen lassen. Das ist das, was wir gerade gesagt haben quasi. Unter anderem dann auch die eigenen Werke wertschätzen und einen Moment sich selbst auf die Schulter klopfen, anstatt gleich mit der nächsten Sache fortzufahren. Das kann man zum Beispiel erreichen und das machen auch sehr viele und ich finde diese Möglichkeit gar nicht so schlecht durch das Posten von Sachen auf Webseiten, durch Posten von Work-in-Progress-Status oder auch das Abhaken von Arbeitsschritten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das für mich selbst zum Beispiel entdeckt, das nimmt mir unglaublich Druck raus. Da gibt es eine Website, die nennt sich Trello. Und da kannst du quasi für deine Arbeitsschritte so einen Plan erstellen, wie weit du bist. Das hakst du dann digital quasi ab mit den einzelnen Punkten, die du hast. Und so können halt, wenn du das möchtest, auch andere das einsehen, wie weit du bist. Und du hast halt immer das Gefühl, du hast was geschafft, auch wenn du nur eine Kleinigkeit abhakst. Und das hilft dann auch so ein bisschen, das Ganze zu organisieren. Also kann ich echt empfehlen, wer es nicht kennt. Trello hat übrigens auch eine Künstlerabteilung, wo man Künstler bewerten kann, beziehungsweise Auftraggeber bewerten kann aus dem Furry-Fandom. Dann ein weiterer Punkt war, öfter Nein zu sagen. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, das können die wenigsten. Gerade die, die gerne und eifrig arbeiten.
Ja.
Ich glaube, das betrifft auch dich, ne?
Na gut, also ich musste wirklich unter sehr, sehr, sehr viel Aufopferung und Schmerzen lernen, auch mal den Löffel abzugeben, wollte ich gerade sagen. Nee, das Zepter abzugeben an jemand anderen. So nach dem Motto, ich fühle mich nicht mehr in der Verfassung, mach du. So nach dem Motto.
Ja,
na, beziehungsweise hast du dann auch teilweise, jetzt kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, auch teilweise jetzt im Studio, wenn du jetzt was produzierst oder so, du hast jetzt da eine Band und du kannst es dir aufs Verrecken nicht recht machen. So nach dem Motto, du opferst dich wirklich auf, du packst deine ganze Leidenschaft da rein, irgendwie die gut klingen zu lassen. Du setzt dein Know-how rein, aber trotzdem ist es denen nicht recht und die meinen es teilweise besser zu wissen. Früher wärst du da ausgerastet und hättest da einen kompletten Burnout gekriegt, dass du es hingeschmissen hättest. Aber in meinem Fall ist es jetzt mittlerweile so, dass ich sage, okay, wenn du meinst, dass das so ist und du es besser kannst, bitteschön, hier ist mein Sitz, setz dich ans Pult. Ich habe keinerlei Haftung mehr dafür, was jetzt passiert. Ich werde es auch gleich dem Arbeitgeber bzw. meinem Auftraggeber gleich so mitgeben, ne? Und dann macht ihr euer Zeug. Glaubt mir, ich habe noch nie so viele Leute urplötzlich klein mit Hut gesehen, ohne Scheiß.
Ja gut, auf die Art funktioniert es auch, aber mit Nein sagen ist ja mehr gemeint, dass du es ganz abgibst und dass du nicht wieder zurückkommst und dass du es nicht wieder annimmst.
Gut, das ist dann aber wiederum der Fall, warum du dann zum Beispiel immer zwei Produzenten im Team hast.
Ja.
Dass du sagst, wenn du gerade ausfällst, hast du halt den, der dann für dich einspringt. Aber genau das ist einfach auch der Grund, dass du halt dieses Pendeln hast, dass du dann halt zwei Meinungen hast. Ne?
Ja, aber es ist halt auch gerade im Beruf schwierig. Also die meisten Leute können ihren Beruf nicht sagen, es gibt eine Ersatzperson für mich, wenn ich jetzt Nein sage.
Das stimmt.
Das wird einfach erwartet, dass man Ja sagt. Deswegen ist es mit dem Nein sagen schwierig, wenn man nicht selbstständig ist. Ein weiterer Punkt wäre, den man machen kann, gegen Burnout oder dagegen anzukämpfen, Arbeit abgeben und Unterstützung annehmen. Und genau in dem Punkt scheitern die meisten, weil sie es ungern zugeben, dass sie jetzt was abgeben müssen, weil sie immer denken, ich kann es selber besser als die anderen. Ja. Na, Kane, wonach hört sich das an?
Ja, nach mir, ich weiß. Aber genau, das ist es. Das ist halt bei mir jetzt zum Beispiel der Fall, sag ich ganz ehrlich, es ist einfach der Fall, weil ich einfach der Meinung bin, ich bin, beziehungsweise auch klar weiß, ich bin der Einzige, der sich damit auskennt, der wirklich auch nachweislich da das vorweisen kann, ja, der hat das gelernt und so. Und dann, ja, ist es halt schwer, wenn dann halt jemand anderes versucht mitzureden. Das ist, ja.
Ja, definitiv.
Das mag jetzt zwar irgendwie eitel klingen oder irgendwie hochnäsig oder irgendwie selbstverliebt oder narzisstisch, aber es ist einfach
nicht schlimmer als sonst.
Halt die Fresse! Nee, im Endeffekt, nochmal auf das Thema zurückzukommen, das ist echt schwer, weil du siehst einfach andere nicht wirklich in der Lage als, jetzt wirklich salopp gesagt, als fähig, sich dieser Bürde aufzuerlegen. Ne?
Als weiterer Punkt wird hier angeführt, dass man nicht immer 120% oder mehr geben soll. Man ist keine Maschine. Und auch wenn das die Qualität der Arbeit beeinflusst und so, kann man auch mal was abliefern, was nicht perfekt ist. Und das widerspricht halt dann auch wieder der Norm von dir wahrscheinlich.
Nein.
Weil es halt perfekt abgegeben werden soll, nicht?
Nein, das ist genau das, was ich meinte mit ich mach das so, wie ich das in dem Sinne mache. Ich meine, das beste Beispiel, kann ich jetzt nochmal betonen, ist dieses Wert an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät. Für mich ist es noch lange nicht perfekt, aber mir ging es in dem Sinne mehr darum, dass ich Spaß habe daran.
Ja gut, das war ja auch ein Spaßprojekt. Das war ja
richtig,
kein
genau.
Druck-mach-fertig-Ding.
Aber so bei richtig ernsten Sachen, jetzt das beste Beispiel wäre jetzt der letzte NFD-Trailer, ne? Da merkst du schon, dass du wirklich versuchst, echt was Perfektes abzuliefern. Es ist zwar trotzdem nicht ganz perfekt, aber es ist das, was man eben kann. Ne? Das ist halt so. Man lernt ja alles aus den Fehlern.
Eben.
Das ist auch das, was viele Leute vergessen. Man muss nicht unbedingt perfekt sein.
So, und als einer der letzten Punkte wurde auch darauf hingewiesen, ist, man gibt den Leuten auch Hilfe in die Hand. Also tatsächlich Sachen, die du nehmen kannst. Und so kann man zum Beispiel in die Apotheke zum Beispiel auch gehen und da schildern, wie man sich fühlt. Dort wirst du natürlich in den meisten Fällen immer wieder gebeten, dann doch mal zum Arzt zu gehen, beziehungsweise dich mal psychologisch checken zu lassen, wegen eben weil du es nicht einfach unterscheiden kannst zwischen Burnout und Depression. Aber gegen Burnout gibt es Aufbaupräparate. Da werden dir, ich habe mit jemandem geredet, der in der Apotheke arbeitet, und die empfehlen unter anderem Vitasprint, Aufbaukuren bzw. Vitamin-Cocktails, die man dann nehmen kann. Apotheker empfehlen da immer eine ganze Palette von, da ja eben diese Sachen quasi das sind, was dich halt wieder rausholt aus so einem Tief, gerade wenn es dich schon ein bisschen nervlich ausgezehrt hat, weil viele Sachen, die dich stressen und nerven, ziehen an Energieteilen, die du wieder auffüllen kannst tatsächlich. Und da gibt es halt diese Möglichkeiten, dass man sich da auch ordentlich eindeckt in der Apotheke. Aber wichtig, man sollte wirklich sicher sein, dass man Burnout, und mir wurde da auch gesagt, Burnout auch nicht damit verwechseln mit, ich fühle mich ausgebrannt, weil sich ausgebrannt fühlen, tun wesentlich mehr Leute als die, die tatsächlich über diese Schwelle drüber gekommen sind, dass sie einen Burnout haben. Und das Auffüllen mit Medikamenten, mit Vitaminen, mit Aufbaupräparaten, das hilft halt nur so weit, wie du diese Schwelle zum Burnout noch nicht überwunden hast. Also wenn du noch nicht mittendrin bist. Weil alles, was danach kommt, muss wirklich ein Psychologe verordnen oder ein Hausarzt. Also ein Arzt auf jeden Fall.
Im meisten Fall hast du dann entweder so Präparate wie Risperidon, Ritalin oder dieses andere Zeug, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Irgendwie mit Oxymo,
Sontoparin. Ich glaube, an Ritalin kommst du nicht einfach so ran.
Nee, aber das ist dann aber teilweise dann verschrieben vom Neurologen oder halt vom. Und ich kann euch sagen, liebe Kinder, Risperdal, das haut richtig rein. Und dann.
Das ist jetzt auch Drogen zu empfehlen?
Nein, das haut richtig rein, so nach dem Motto. Nach dem Motto, ihr fühlt euch echt teilweise beschissener davon, als ihr eigentlich haben wollt. Zwar im positiven Sinne, so nach dem Motto, ihr habt überschüssig viel Energie, wie ein Husky auf Crack, so nach dem Motto, ne?
Das sind nicht alle Huskies auf Crack.
Na, als würdest du gleich die ganze Bude zerreißen wollen, aber ja, das hat aber auch seinen Preis.
Ja. Sagen wir es mal so. Und ein letzter sehr wichtiger Faktor, der sehr gerne übersehen wird, ist nämlich Licht. Also Licht quasi als Faktor für die geistige Gesundheit. Ja. Und da ist vielleicht mal interessant zu wissen, ich habe da ein bisschen Recherche betrieben. Ich habe für das ganze Thema hier so viel Recherche betrieben wie überhaupt noch gar nicht. Und zwar erst Ende des letzten Jahrhunderts wurde zum Beispiel entdeckt, dass es Zellen im Auge gibt, die nicht fürs Sehen zuständig sind, sondern die einfach nur Reiz ausgeben, wenn eine gewisse Grundhelligkeit wahrgenommen wird. Das heißt, die senden einen Impuls an die Zirbeldrüse und die Zirbeldrüse ist, und das hat der René Descartes im 17. Jahrhundert festgestellt, das war so ein französischer Philosoph, ist der Sitz der Seele. Das ist so ein ganz kleines Ding im Gehirn und diese Zirbeldrüse produziert halt Melatonin und das ist das Hormon, das die Reaktionszeit verlangsamt und die Aktivität einschränkt. Melatonin wird quasi ausgeschüttet bei allen Tieren, also und auch bei uns zum Teil, vor allem bei den Tieren extrem, die Winterschlaf halten. Das heißt, in den Monaten, die quasi Wintermonate sind, wo weniger Licht da ist, da sind wir von Natur aus eingeschränkter, machen weniger, reagieren langsamer, weil wir quasi noch dieses Winterschlafgen in uns drin haben. Und wenn man entsprechend auf dieser ganzen Theorie basierend mehr ins Licht geht, gibt es viel weniger Impulse an die Zirbeldrüse. Entsprechend gibt es nicht so viel Melatonin und das bedeutet, man ist aktiver. Und man hat außerdem herausgefunden, dass das Melatonin Depressionen und ihre Entstehung total begünstigt, logischerweise.
Na gut.
Eben, wenn man so antriebslos ist.
Das lässt sich ja auch widerspiegeln, warum man auch zum Beispiel auf bestimmte Lichtfarben halt anders reagiert. Ich meine, man assoziiert ja zum Beispiel rotes Licht meistens mal mit Romantik oder halt sehr legeres, wie heißt es nochmal, sehr erotischen, sagen wir es mal so, mit erotischen Dingen, während man zum Beispiel Grün eher als Neid oder Aggression oder als Kälte empfindet oder Blau dann halt als Kälte wahrnimmt. Ich meine, es gibt teilweise Duschen, so Duschapparaturen, die ebenfalls versuchen, mit Farben irgendwie, ja, den Körper zu stimulieren. So mit LEDs oder sowas. Das ist ja auch das gleiche Ding, damit der Körper halt sich an die Farben, durch die Farben in dem Sinne ein bisschen abkühlt, ne? Weil sie ein bisschen. Ja, stimuliert, dass man halt auf andere Gedanken kommt.
Und deswegen ist im Prinzip das Beste, was machen kannst, wenn du dich wirklich so ein bisschen antriebslos fühlst, dich in die Sonne zu setzen. Und das ist, das klingt total doof, weil Ja, das wie, geh mal raus spielen, dann geht's dir schon besser.
Ich hab gerade gedacht, du wolltest gerade sagen, dass man sich dann direkt vor eine Lampe setzt und die Lampe anmacht, direkt in die Lampe starrt.
Es ist tatsächlich aber so, dass diese Zellen im Auge den Unterschied zwischen künstlichem und natürlichem Licht wahrnehmen können. Und das künstliche Licht schaffst du halt niemals so. Also ich habe da eine Studie gelesen zu dem Thema, da ging es darum, dass an der Antarktis, also am Nord- beziehungsweise auch am Südpol haben sie es auch gemacht, gibt es Forschungseinrichtungen und die haben ja zum Teil dann wirklich Monate hinweg nur Dunkelheit. Und die Forscher, die dort alles Mögliche untersuchen, die verändern halt auch ihren mentalen Zustand für die Monate, wo dann kein Licht da ist. Und wenn dann das Licht wiederkommt, dann entwickeln die sich, dann blühen die tatsächlich richtig auf. Also die fangen auf einmal an, sich grundlos zu freuen über Kleinigkeiten, lachen viel mehr. Es ist tatsächlich so. Also man sagt das immer, dass wenn man sich den ganzen Tag vom Bildschirm bestrahlen lässt, kann auch dran liegen, dass man Facebook auf hat, dann wird man auch depressiv. Zumindest wenn man die Timeline hat wie ich. Dann sollte man vielleicht doch den Bildschirm gegen Sonnenlicht austauschen. Das klingt halt blöd, weil was will man denn draußen machen, als nur in die Sonne gucken? Aber irgendwo steckt doch in jedem von uns so eine kleine Sonnenblume.
Ja. Ja. Das stimmt.
In dir steckt ein Gänseblümchen, Kane.
Ja, genau.
Ich sag aber nicht wo.
Was? Ja, genau.
Ja.
Aber nee, ja. Das hat aber auch damit zu tun, das kann ich mal so sagen, das ist jetzt auch aus dem Filmbereich teilweise so, ich weiß nicht, es gibt ja das sogenannte Kunstlicht und es gibt dann halt das natürliche Licht. Und das ist wirklich ein Unterschied von Brauntönen und Blautönen. Wir nehmen Blau in dem Sinne als Kaltlicht wahr und in dem Sinne ist dann halt einfach auch für uns dann halt ein bisschen Kälte und dieses Unbehagen drin. Während halt die Sonne eher einen leichten Gelbstich hat und dass man dann halt, ja, die Wärme spürt, ne?
Ja,
und zwar auch, Lampen, die das simulieren, aber das kriegst du trotzdem nicht 1:1 hin.
Ja, es ist ja tatsächlich so, du spürst die Sonne intensiv. Du kannst, also jeder Mensch, selbst wenn du es künstlich machen würdest, würdest du den Unterschied spüren mit geschlossenen Augen zwischen echter Sonne und künstlicher Beleuchtung. Logischerweise. Ja, im Prinzip wäre es das für heute auch schon gewesen. Wir haben ein bisschen überzogen, und zwar 13 Minuten, das passt ja. Jetzt sind es 14, verdammt, mein Witz ist im Arsch. Egal. Ja, war mir ein Fest, Kane, dass du heute dabei warst und dass du uns mal so ein bisschen damit einen Einblick gewährt hast.
Kein Problem. Vielen Dank.
Das ist super. Kein Problem,
immer gerne doch.
Das ist klasse. Wie gesagt, Leute, ich kann euch nur ans Herz legen, befolgt mal diese paar Schritte, die wir besprochen haben, wenn ihr mit diesen Problemen auch zu kämpfen habt. Und geht mal ins Licht. Ich meine, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, es ist irgendwie draußen dunkel. Aber ich habe gehört, das Licht kommt morgen wieder. Und dann kann man es ja nochmal probieren.
Genau.
Und an der Stelle sei auch gleich gesagt, wir haben am kommenden Freitag, habe ich heute schon mal erwähnt, aber ich erwähne es gerne nochmal, den begnadeten Kova zum Interview bei uns im Radio. Ein unglaublich guter Musiker. Schaut mal auf unserer Website vorbei, da gibt es einen Beitrag über ihn. Da könnt ihr auch mal reinhören, was er so für Musik produziert. Und ja, dann ist Wochenende und dann ist schön, wollte ich sagen. Nein, ist blöder Schluss, aber ich sag's trotzdem jetzt. Vielen Dank nochmal, Kane, dass du heute da warst. Vielen Dank an alle, die reingehört haben. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen hier beim nächsten Sarkazmus. Und ich hoffe, keiner von euch hat am Freitag den 13. Pech. Wenn doch, schreibt mir mal, würde mich interessieren. Können wir dann beim nächsten Mal behandeln, wer denn von euch alles ganz furchtbare Sachen erlebt hat. Ja, und jetzt kriegt ihr ganz passend Disturbed mit Sound of Silence. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.